ARD.
Ihr hört den HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein heutiger Gast ist Dr. Nkechi Madubuko und die hat eigentlich wenig Zeit, wenn man so guckt, was du alles machst. Du bist Autorin, du bist Soziologin, du bist Diversity-Trainerin, Dozentin an der Uni in Kassel. Deine Hauptthemen sind Empowerment und Erziehung zur Vielfalt und seit letztem Jahr auch wissenschaftliche Mitarbeiter in der Rassismusforschung am Demokratiezentrum Hessen. Guten Morgen, Nkechi Madubuko.
Guten Morgen, Bärbel.
So, wir steigen mal ein an diesem Sonntagmorgen zum Thema Vielfalt. Was ist denn für eine Diversity-Trainerin eigentlich Vielfalt?
Vielfalt repräsentiert im Grunde die verschiedenen Dinge, die uns ausmachen, aber auch gesellschaftlich letztendlich auch relevant sind und bedeutet, wie wir wahrgenommen werden von anderen und welche gesellschaftlichen Zugänge und Akzeptanzerfahrungen wir haben. Dazu gehört zum Beispiel, wie alt wir sind, welche Sprache wir sprechen, was unsere Erstsprache ist. Dann natürlich die sexuelle Orientierung, die man hat, die Hautfarbe, die man hat, die Herkunft, die man hat, die Passzugehörigkeit, die eng an die Herkunft gebunden ist. Wichtig ist auch die körperlichen Fähigkeiten bzw. Beeinträchtigungen, die man hat, die Religionszugehörigkeit. Je nachdem, wie die ausgeprägt sind, erlebt man unterschiedliche Sachen in Deutschland.
Ja. Fällt einiges drunter, ne?
Doch, ja.
Also dein Blick ist weit auf das Thema Diversität und Vielfalt.
Ja, der sollte auch weit sein. Also ich arbeite ja mit Erzieher und Erzieherinnen, mit Lehrpersonal, aber auch in Unternehmen. Und es ist immer wichtig, einfach zu schauen, ob wirklich alle in Anführungsstrichen gleich sind und gleich wahrgenommen werden oder ob es nicht doch Strukturen, Verfahrensweisen, Denkweisen gibt, die dazu führen, dass gewisse Personen, Kindergartenkinder, SchülerInnen eben was anderes erleben in der eigenen Organisation beziehungsweise eben auch anders wahrgenommen und behandelt werden.
Und was ist deine Motivation, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
Meine Motivation ist letztendlich eine, die weit zurückreicht, natürlich auch ihren Ursprung hatte in meiner eigenen Erfahrung, hier in Deutschland geboren und aufgewachsen zu sein, als Tochter einer Einwandererfamilie. Aber in erster Linie war es in meinem Soziologiestudium Ansätze, die ich gelesen habe, in denen man also davon ausging, dass Diskriminierungserfahrungen in der Arbeitswelt darauf zurückzuführen seien, dass eben mangelnde Fähigkeiten bei den Migranten seien. Also es wurde praktisch so argumentiert, dass aufgrund fehlender Bereitschaft und fehlender Fähigkeiten und Ressourcen Migranten und Migrantinnen eben einfach nicht ihren Weg gehen konnten. Und das hat mich einfach geärgert. Und dann bin ich reingegangen und habe meine erste ausführliche Arbeit zum Umgang mit Rassismuserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen im Kontext von Arbeitswelt. Das war meine Promotionsarbeit damals. Und so bin ich da reingerutscht und habe immer mehr gelernt und immer mehr mich auch dafür begeistert. Und natürlich bin ich am Ende bei Empowerment gelandet, denn das, was natürlich uns als, ja, ich sehe mich selber sehr stark als Menschenrechtlerin und Demokratin, was mich darin sehr geärgert hat, war eben dieser Unterschied zwischen dem, was einem eigentlich zusteht und was aber faktisch absolut akzeptiert ist, dass es einem nicht gewährt wird.
Und das heißt, es gibt noch zahlreiche Mauern, die es gilt aufzubrechen. Es gilt, Schubladen zu öffnen und dem Raum für Vielfalt überhaupt erstmal zu schaffen in einer Gesellschaft. Und das machen wir heute. Wo würdest du denn sagen, stehen wir beim Thema Vielfalt in Deutschland?
Ich glaube, es gab einen sehr wichtigen Weckruf im Jahr 2020, der dazu geführt hat, dass man dann doch mal überlegt hat, ja, gibt es denn so etwas auch bei uns? Ich habe sehr viele Jahre vorher, meine erste Studie war 2010, immer wieder gegen Mühlen gekämpft, einfach darauf hinzuweisen, wir haben definitiv ein Rassismusproblem und wir haben Diskriminierung, wir haben ihn am Wohnungsmarkt, am Arbeitsmarkt, wir haben es in der Schule, im Kindergarten. Und es lebt davon, vor allem lebt es davon, dass wir eben konsequent nicht hingucken und konsequent sagen, ja, bei uns gibt es das nicht. Und das führt natürlich dazu, dass es auch beständig bleibt.
Und das ist ja etwas, wo wir uns einfach bewegen müssen, wo wir endlich anfangen müssen hinzuschauen, selbst wenn man keine eigenen Rassismuserfahrungen hat, sich die Geschichten und die Erfahrungen der Mitbürger und Mitbürgerinnen eben anzuhören, die diese Erfahrungen eben erlebt haben, die Geschichten zu hören und dann sich selbst auf den Weg zu machen.
Wir hören ja eben immer wieder, Diversität ist ein ganz, ganz großer und starker Vorteil für unsere Menschengemeinschaft. Wie siehst du das denn? Ist das, sind diese Vorteile, wenn wir sie benennen, ein entscheidender Punkt, um Menschen, Unternehmen zu mehr Diversität zu bringen und sie davon zu überzeugen?
Tatsächlich habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit der Perspektive, man müsste aus einer dominanten Perspektive heraus überlegen, welche Vorteile man von Migranten und Migrantinnen hat.
Mhm. Migranten oder und Migrantinnen, von unterschiedlichem Alter oder von körperlichen Einstellungen.
Ah, ja. Ich bin der Meinung, dass man so an die Sache rangehen muss. Wir haben in der Bundesrepublik ein Grundgesetz. Wir haben ein Grundverständnis, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass man nicht aufgrund seiner Herkunft, seiner Religionszugehörigkeit, seines Geschlechts etc. benachteiligt werden sollte. Und wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir hinschauen, überall da, wo Diskriminierung deutlich wird und bekannt ist. Und wir haben in sehr vielen Bereichen ein hohes Wissen. Wir haben unfassbar viele Studien und wir haben trotzdem keine Handlungsweise. Und deswegen, wenn wir individuell schauen sollten, dann sollten wir uns unbedingt ja einfach sagen, in was für eine Gesellschaft wollen wir leben und bin ich bereit, weiterhin nichts zu sagen, wenn ich mitbekomme, dass im Kindergarten, in dem mein Kind ist, zum Beispiel ein Kind immer wieder ausgegrenzt wird, wenn ich sehe, dass mein Kind Wörter benutzt, die andere verletzt, wenn ich bei der Arbeit mitbekomme, dass das N-Wort scheinbar salonfähig geworden ist, dann ist man gefordert und dann muss man sich einfach überlegen, ob man Teil von der stillen Masse sein soll, die das toleriert. Das macht was mit einem, wenn man die Zielscheibe ist.
Und nun siehst du ja als Soziologin, dass trotzdem viele noch Stereotypen, Vorurteile, Zuschreibungen in sich tragen und sie eben auch leben. Kannst du benennen, wo wir die eigentlich lernen? Ist das immer das Elternhaus oder wer sind da diejenigen, die diese Zuschreibungen überhaupt tätigen? Weil Kinder werden ja nicht als Rassisten geboren.
Nein, nein. Es ist auch ein sehr trauriger Prozess zu beobachten, wie einerseits Kinder, die vielleicht mit 2 Jahren noch überhaupt keine Bedeutung einem Merkmal angefügt haben, am Ende, nachdem sie aus dem Kindergarten rauskommen, nicht mehr bereit sind, einem Kind, das Asylbewerber ist, die Hand zu geben. Da ist viel passiert. Wir haben die unterschiedlichsten Ebenen, wie Botschaften weitergegeben werden. Wir haben es über Kommentare, die Erwachsene gegenüber Kinder geben. Und hier möchte ich gar nicht den Bereich einschließen. Das sind alle Erwachsenen, die mit den Kindern zu tun haben. Das ist der Bäcker um die Ecke, das ist der Mama und Papa, das ist der Onkel, das ist die Erzieher und Erzieherin. Überall hört man und sieht man Kommentare, aber auch Ausschluss, der ganz selbstverständlich gehandelt wird, wer als normal gesehen wird. Da fängt es schon an. Wie viele Bilder von schwarzen Ärzten und Ärzten und Ärztinnen sehe ich, wenn ich ein Kind bin? Wie viele Bilder von einer Ärztin mit Kopftuch sehe ich, wie selbstverständlich empfinde ich es, dass Menschen, die vielleicht ein Kopftuch tragen, Putzfrauen sein sollen und sein werden. Und manche Kinder bekommen das auch explizit dann auch von ihren Lehrer und Lehrerinnen gesagt. Sie sollen doch später doch froh sein, wenn sie überhaupt Putzfrau werden. Aber wir haben auch ganz viel Darstellungswege, in denen man Botschaften vermittelt. Das sind Kinderbücher, das sind Kinderlieder, die gesungen werden. Wir machen weiter bei Werbung. Es geht weiter bei Sendungen, die man sieht. Aber ganz stark lernt man es vor allem auch in der Schule. Wir haben ein ganz massiv großes Problem mit problematischen Schulbüchern. Das ist eigentlich der Ort, wo man die Grundlagen legt, wo wir also sehr, sehr viele Studien, die belegen, die Schulbuchstudie jetzt vom Familienministerium, die auch schon länger her ist und trotzdem nicht dazu geführt haben, dass gewisse Schulbücher rausgenommen worden sind. Wir lernen.
Obwohl das Wissen da ist, und das hast du ja eben in anderen Punkten auch genannt, lernen wir ja offensichtlich nicht zu handeln. Woher kommt denn diese innere Handbremse? Wir wissen es und schaffen es dann nicht ab. Da würde ich gleich gerne nochmal anknüpfen. Liebe Kechi Madubuku, du bist Autorin der Bücher Erziehung zur Vielfalt, wie Kinder einen wertschätzenden Umgang mit Unterschieden lernen und Empowerment als Erziehungsaufgabe. Und das Allerneueste heißt Praxishandbuch Empowerment.
Ja, weil es unterschiedliche Zielgruppen zu dem Thema gibt und ich habe ein Buch geschrieben und damit habe ich angefangen, nämlich ein Buch zu schreiben für Eltern, deren Kinder Rassismus erleben. Für die Eltern ist es wahnsinnig wichtig, einfach was an der Hand zu haben. Es war damals, es kam 2016 raus, ist jetzt in der 4. Auflage, was mich auch sehr freut. Aber es war damals das erste deutschsprachige Buch, in dem man nachlesen konnte, was mache ich eigentlich, wenn mein Kind Rassismus erlebt. Und es zeigt eigentlich, wie wenig man hinschaut. Denn natürlich hat man auch Jahrzehnte vorher schon Rassismus erlebt und Kinder mussten damit klarkommen. Aber
du hast Bücher geschrieben für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Eltern, die ihre Kinder achtsam erziehen wollen, Informationsmaterial für Menschen, die in Schulen und Kindergärten arbeiten, lehren, natürlich auch wissenschaftliche Aufsätze als Soziologin. Bekannt geworden bist du aber, weil du dich an eine ganz andere Zielgruppe gewandt hast, nämlich ganz konkret Eltern, deren Kinder von Rassismus betroffen sind. Was erleben denn diese Menschen? Was hörst du immer wieder?
Wir haben da ein Feld von Menschen, die erleben, dass ihr Kind traurig von der Schule zurückkommt, dass vielleicht weinend vom Fußballspiel zurückkommt, dass plötzlich verschlossen ist, dass den eigenen Namen nicht mehr annehmen möchte, dass sich vielleicht die Haare abschneiden möchte, weil es erlebt, dass immer wieder in die Haare gegriffen wird. Kinder, die in der Schule als schwarze Kacke bezeichnet werden, die erleben müssen, dass das N-Wort normal ist, die Sprüche in der Schule bekommen, ob sie denn den Bombengürtel abgelegt hätten im Urlaub. Also all diese Erfahrungen machen Kinder, machen Jugendliche und die Eltern sind diejenigen, die eben ganz, ganz wichtig sind im inneren Schutzraum, so habe ich das in meinem Buch genannt, den Kindern A zu vermitteln, dass an ihnen nichts falsch ist und das ist nicht zu unterschätzen, wie...
Lass uns das nochmal genau benennen. Das heißt, der innere Schutzraum ist der Raum, der den Kindern dann die Stärke gibt, wenn es nicht von außen passiert, damit das Kind sich wertgeschätzt fühlt und nicht die Äußerungen dann annimmt und verinnerlicht, die dann ja tagtäglich auf das Kind einsickern?
Genau, also es geht prinzipiell darum zu verhindern, dass eine Verinnerlichung stattfindet, dass wirklich das Kind glaubt, mit mir stimmt was nicht, ich bin falsch, ich bin schlecht, ich bin dumm. Auch diese Botschaften werden vermittelt. Ich werde es nie zu irgendwas bringen. Jemand wie ich kann niemals Ärztin, Anwalt oder irgendeinen erfolgreichen Weg im Berufsleben gehen. Da beginnt es. Und die Eltern sind da maßgeblich wichtig. Zum einen ihnen zu vermitteln, an ihnen stimmt was nicht, sondern am Umfeld stimmt etwas nicht. Die Botschaften sind falsch und ihnen auch Alternativen zu geben und mehr Wissen über ihre eigene Herkunft, über ihre eigene Religionszugehörigkeit zu geben und Vorbilder zu zeigen. Guck mal, da ist jemand, der hat dieselben Merkmale wie du und der ist was ganz, ganz Tolles geworden. Das bedeutet überhaupt nicht, dass das, was andere erzählen, dass das stimmt.
Und damit auch früh anzufangen. Also das gilt eben auch für die Kita.
Das gilt unbedingt für den Kindergartenbereich, weil da ja die Grundlagen gelegt werden, wie sehe ich mich selbst? Wie nehme ich mich selber an? Gerade im Kindergartenbereich, das ist so traurig. Kinder, die versuchen, ihre Hautfarbe abzuwaschen. Kinder, die sich selber ablehnen. Und wenn man sich selber schon mit 4, 5 Jahren ablehnt, können Sie sich vorstellen, wo man dann mit 12 oder 13 angekommen ist und kontinuierlich diese Negativbotschaften bekommt. Also
nicht gesehen werden oder eben diese Äußerungen wahrzunehmen. Und nicht jeder hat ja vielleicht einen starken inneren Schutzkreis. Das muss man auch mal sagen. Das wäre ja eine ideale Voraussetzung. Was hat das denn für Konsequenzen für die Kinder?
Im Zuge meiner aktuellen Forschung beschäftige ich mich auch mit Wirkungsebenen von Rassismuserfahrungen von klein auf. Und ich muss sagen, das liest sich als eine sehr traurige Konsequenzen. Also da es fängt einfach damit an, dass Kinder einfach Ängste entwickeln, nachts nicht schlafen können. Es gibt Kinder, die Verhaltensweisen haben, dass sie sich total zurückziehen, dass sie Wut entwickeln, aber auch Wut, die eigentlich ja auch gesund wäre, wenn sie dann auch beantwortet werden würde mit, ja, du hast das Recht, wütend zu sein. Also diese Wut und diese, ja, auch teilweise aggressive Verhaltensweisen, Selbstablehnungsverhalten. Also es gibt auch Jugendliche, die sich ritzen. Es gibt Depressionen, die sich dann im Laufe der Zeit entwickeln können. Ja, aber auch der Körper reagiert. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Magersucht, das sind alles Dinge.
Ein weites Spektrum. Was können denn Eltern machen? Und ist ja jetzt nicht jeder wissenschaftlich so bewandert und hat vielleicht auch nicht die Bücher zu Hause. Du hast ja nochmal, ganz griffig auch nochmal das eine oder andere mitgegeben für den Mama oder für den Papa.
Wichtig ist, es fängt erstmal damit an, dass man das Thema benennen kann zu Hause, dass man zu Hause darüber erzählen kann, dass man achtsam ist, wenn das Kind plötzlich von der Schule nach Hause kommt oder beziehungsweise nicht mehr zur Schule gehen will. Mhm. Oft steckt etwas dahinter und Kinder sind unterschiedlich. Manche sagen sofort was, wenn sie was bedrückt. Andere behalten es für sich. Und da einfach auch nochmal genau versuchen rauszufinden, was stimmt da eigentlich nicht. Zuhören und erstmal es mitbekommen und dann situationsspezifisch, altersspezifisch überlegen, welche Strategie man anwenden kann dagegen. Also das fängt an beim Beschwerdebrief, geht weiter zu Gesprächen mit der Klassenlehrerin, Gesprächen mit den Eltern des Kindes. Aber es darf auf keinen Fall am Ende so sein, dass das Kind das Gefühl hat, ich muss das aushalten. Ich bin weniger wert, ich muss das aushalten.
Also
und
das
es gibt
schlimmste
viele
Situation.
Eltern, die ihre Kinder dann einfach aus der Kita nehmen, von der Schule nehmen und erst dann das Kind wieder sich frei entfalten kann.
Also das wäre dann der letzte Schritt, wenn die anderen nicht wirken und man das Kind einen Schutzraum wieder gibt, wo es erstmal wieder zu sich selbst findet und sich selbst auch annehmen kann, also aus dieser Bedrohung dann herausnimmt.
Genau, es ist eine Gewalterfahrung. Ich finde das nochmal ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang nochmal deutlich zu machen, dass auch das eine Gewalterfahrung ist und dass sie traumatisierend sein kann.
Und die sich eben nicht nur in den ersten Lebensjahren, sondern leider eben auch an ganz, ganz vielen Punkten zum späteren Lebenszeitpunkt sich dann durchziehen kann. Also du hast es vorhin erwähnt, ob das jetzt die Jobsuche ist, ob das die Wohnungssuche ist, all diese Punkte. Gut, dass du da bist, Nkechi Magodobuku. Wir reden heute drüber, welche Normalität nehmen wir eigentlich wahr und was ist das eigentlich, wenn wir nochmal auf die Kita und Kindergärten gucken? Da denken ja Eltern wahrscheinlich häufig, da werden doch alle Kinder gleich wahrgenommen. Ist das so?
Wir haben die Vorstellung, dass der Kita-Platz oder der Kindergarten ein Schonraum ist, dass Kinder vorurteilsfrei sein und auch Erzieher und Erzieherinnen vorurteilsfrei sein. Aber tatsächlich ist es so, dass die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention und das ist auch offiziell, dass die Wissenslücken sehr, sehr groß sind, was die Gleichbehandlung und Inklusion von Kindern angeht. Also die Umsetzung davon, dass jedes Kind in seinen Vielfaltsdimensionen wertgeschätzt wird, dass es die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten, dafür hat es für Deutschland schon einen Rüffel gegeben. Und da schauen wir nicht nur auf der UN-Ebene drauf, sondern das ist das, was ich erlebe, wenn ich mit Eltern spreche. Das ist das, was Diskriminierungsstudien immer wieder belegen.
Und
Kinder werden ausgegrenzt und Erzieher und ErzieherInnen machen nichts, weil sie meinen, die Kinder würden ja ihre Neugierde ausleben, aber faktisch grenzen sie jemand aus, weil er schmalere Augen hat, weil er eine andere Hautfarbe hat, darf er nicht auf die Schaukel. All diese Dinge sind Momente, wo man als Fachkraft gefordert ist, dafür zu sorgen, dass die Kinder lernen, die Hautfarbe darf nicht der Grund sein, dass man nicht auf die Schaukel kommt. Und sie müssen auch in der Lage sein, zu erklären, warum.
Und das eben immer wieder und nicht zu schweigen und nicht wegzugucken. Und man muss eigentlich nochmal sagen, also jedes dritte Kind unter 10 Jahren, deren Familie hat ja in Deutschland eine andere Herkunft. Also von daher sind wir ja in der Realität sehr viel weiter als eigentlich in unserem Verhalten.
Ganz egal, ob man nach Stuttgart, Berlin, Frankfurt schaut oder München, mindestens 45-50% Kinder mit Migrationshintergrund in den Großstädten.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja einen Unterschied.
Sicherlich
auf Stadt und Land.
Man kann das jetzt nicht pauschal sagen, aber trotzdem, wir reden hier von jedem zweiten Kind, das in Deutschland in einer Großstadt ist. Und trotzdem müssen wir sagen, dass die Ausbildung zu dem Thema Diversität, der Umgang mit ausgrenzenden Kinderliedern, mit Büchern, mit denen man spielt oder auch Zuschreibungen, die von Fachkräften ganz selbstverständlich gemacht werden, dass wir da überhaupt nicht hinschauen. Und ich möchte da wirklich auch nochmal die Lanze brechen. Ich treffe so viele Erzieher und Erzieherinnen, die möchten gerne in der Lage sein, das anders zu machen, aber die haben einfach das nicht in der Ausbildung gehabt und müssen das jetzt mühsam nachträglich in Fortbildung nochmal lernen.
Aber du würdest schon sagen, der Fokus müsste auf der Ausbildung liegen. Also ist es nicht auch eine selbstverständliche Reaktion zu sagen, weil du schwarze Haut hast, weil du aus einer Regenbogenfamilie kommst, weil du arm bist, darfst du auch nicht auf die Schaukel, dann auch einzugreifen und zu reagieren?
Unbedingt. Das Problem ist bloß die große Unsicherheit, die dann da reingrätscht und die oft falsche Wahrnehmung, dass wenn man das thematisieren würde, würde ja dann erst das Thema da sein. Und dieses höre ich immer wieder in meinen Trainings, dass da eine große Unsicherheit herrscht, wenn man jetzt zum Beispiel das böse R-Wort sagt, nämlich Rassismus, um Gottes Willen. Dass ich bin nicht rassistisch, wir sind nicht rassistisch, die Kinder sind nicht rassistisch. Aber wenn wir letztendlich anhand von äußerlichen Merkmalen wie Herkunft, Sprache und Hautfarbe Dinge entscheiden und Zugänge haben, dann haben wir hier eine rassistische Denkweise, die angewandt wird.
Aber dann ist es doch so wie in dem inneren Schutzraum, also in dem intimen Kreis der Familie. Dort hast du ja auch eben gesagt, sollen wir es aussprechen und sollen wir es im besten Falle, gelingt ja nicht immer, das ist ja auch eine Frage der Persönlichkeit, benennen. Das heißt auch im äußeren Raum, in den Räumen, wo wir uns begegnen, es auch auszusprechen?
Sehr wichtig, und wir haben noch gar nicht über Safer Spaces gesprochen, aber das, was wir jetzt gerade ansprechen, das ist einmal diskriminierungssensibel zu sein, empowerment-orientiert zu sein. Und das sollte in einem Kindergarten, in einer Schulklasse, überall da, wo Menschen zusammenkommen oder auch in einem Jugendclub, absolut klar sein. Und das bedeutet, dass eine gewisse Sprache nicht gesprochen wird. Das bedeutet, dass gewisse Erfahrungen nicht gemacht werden, dass man wegen seiner Religionszugehörigkeit Sprüche bekommt, Ausgrenzungserfahrungen erlebt, dass man das vor allem, und das ist wirklich nochmal eine doppelte Traumatisierung oder eine doppelte Gewalt erleben, wenn das von Vorbildern noch stattfindet, wenn Erzieher und Erzieherinnen, wenn Fachkräfte, Menschen, die eigentlich es besser wissen sollten, dann auch noch diejenigen sind, die das ausüben, dann ist das für jemand, der ja in der hierarchischen Machtverhältnis deutlich weit unten ist, je kleiner man ist, umso mehr, ist man dem wirklich auch noch schutzloser ausgeliefert. Denn wenn man die Sprache noch nicht hat, wie soll man sich da verteidigen? Eine Empowerment-Trainerin, die hat im Interview mit mir gesagt, in der Schule lernst du, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst nie was werden. Und das kann ja wohl
das nicht sein,
was wir in der Schule vermitteln sollten.
Was wir
sollten.
Auch den nächsten Generationen dann mitgeben. Und wenn man doch mal sagt, Erzieher und Erzieherinnen können versagen, so wie du es gerade sagst, und nicht eingreifen in ihrer Vorbildfunktion. Es kann aber auch sein, sie greifen ein und verhalten sich vorbildlich. Dann gehen aber die Kinder nach Hause und hören zu Hause auch etwas anderes. Welche Rolle spielen denn dann die Eltern zur Vielfalt?
Also der Grundgedanke zur Erziehung zur Vielfalt ist es, gezielt Themen wie Ungerechtigkeit, Gleichheit, Zugehörigkeit und Wertschätzung anzusprechen. Denn vor dem Grundgesetz sind wir gleich, aber wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres sozialen Statuses oder ihrer Nationalität vorzuverurteilen und anders zu behandeln. Eben auch zum Beispiel wegen einer anderen Religionszugehörigkeit. Und da muss man einfach überlegen, möchte ich, dass mein Kind andere verspottet aufgrund ihrer Merkmale, dass sich mein Kind vielleicht rassistisch verhält und andere wegen ihrer Sprache oder Religion abwertet? Oder möchte ich, dass mein Kind offen auf andere Kinder zugeht, ohne lange über deren Merkmale nachzudenken, dass mein Kind Empathie für andere zeigt, Zivilcourage lernt?
Aber da muss ich ja erstmal bereit sein, ich selber all das zu leben, bevor ich das an die nächste Generation, an meine Kinder dann weitergebe. Kann.
Genau, aber da sind wir genau bei dem Thema meines Buches Erziehung zur Vielfalt, aus dem ich gerade vorgelesen habe. Denn die Erziehungswünsche, die sollte man sich am Anfang dieses Weges nochmal bewusst machen. Was will ich eigentlich erreichen? Und wenn man das erreichen will, wenn man ein Kind erziehen will, das empathisch ist für unterschiedliche Vielfaltsdimensionen und eben nicht sagt, oder ist jemand, der im Rollstuhl sitzt und mit dem Finger auf den zeigt und sagt, der fährt im Rollstuhl oder was ist das für eine komische Sprache oder dir gebe ich nicht die Hand. Und dann hat man sich erst einmal auf den Weg gemacht, der bei einem selbst beginnt. Nämlich zu überlegen, was habe ich eigentlich für Selbstverständlichkeiten, die ich über andere Menschen so immer wieder loslasse? Wie verhalte ich mich eigentlich, wenn zum Beispiel ein schwarzer Mensch neben mir im Bus sitzt? Halte ich dann auch meine Tasche fest? Weil das lernt dann auch selbstverständlich mein Kind. Und da brauche ich noch nicht mal was sagen.
Also Kinder kopieren, Gesten. Es muss nicht immer mit Worten sein. Dann heißt es doch, wir müssen alle anfangen mit der Reise bei uns selbst in der weißen Mehrheitsgesellschaft.
Absolut. Und das ist manchmal ein bisschen schmerzhaft, aber es ist ein Weg, der sich absolut lohnt. Denn wir brauchen ganz, ganz andere Debatten. Nicht entlang zum Beispiel des Migrationshintergrundes, sondern wirklich auch bezogen darauf, wie fair wird eigentlich zum Beispiel mit Frauen generell umgegangen. Also ganz unterschiedlicher Passzugehörigkeit haben wir ein großes Problem zum Beispiel im Umgang mit den sozialen und gesellschaftlichen Möglichkeiten von Müttern, von Frauen ganz allgemein. Und da sollten im Grunde alle Mütter und alle Frauen gemeinsam sagen, wir brauchen hier eine Veränderung und nicht wieder schauen entlang, ja, wer hat einen deutschen Pass, wer hat einen anderen Pass. Diese Grenzziehungen, die das verändern oft den Blick auf die Kernprobleme, die wir haben.
Benennen wir, Migrantinnen sind selbstverständlich Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, machen Karrieren in unserem Land, das noch sichtbarer zu machen, anstatt zu sagen, da haben wir ein Problem oder dort ist jemand, der ein Problem macht. Also, dass wir die Erfolge noch viel mehr feiern und benennen, herausstellen auch über dieses Wir.
Die Selbstverständlichkeit, in dem Negativbeispiele es immer wieder in die Nachrichten schaffen, machen mich auch immer wieder traurig. Denn im umgekehrten Sinn, überall da, wo interreligiöser Dialog funktioniert, da gibt es keinen Bericht darüber. Warum nicht? Man arbeitet sich viel lieber an dieser Vorstellung der Clash der Kulturen herunter, also gerade in der Berichterstattung. Und auch hier muss man sich einfach die Frage stellen, was möchte man hier Raum geben? Wem gibt man hier einen Platz und wer darf hier mitreden?
Erziehung zur Vielfalt ist ja dein Herzensthema, eines deiner vielen Herzensthemen. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Was waren denn da Leitlinien? Woran hast du dich orientiert, liebe Nkechi?
Es ist so, dass man ja eine Grundeinstellung braucht. Was ist eigentlich so der rote Faden, der mich leitet, während ich diese Erziehung durchführe? Und das habe ich sehr, sehr schön gefunden bei der Ubuntu-Philosophie. Das ist eine Philosophie aus dem Afrikanischen, der vor allem auch Desmond Tutu und auch Nelson Mandela sehr verbunden war. Die besagt unter anderem, ich kann nur Mensch sein, wenn du es kannst. Und das ist im Grunde so im Kern auch das, wo man hingehen möchte. Wir als Menschen möchten einfach alle nicht in Schubladen gesteckt werden. Und wir tun uns Unrecht, wenn wir uns immer wieder reduzieren und nicht auch eine Bereitschaft haben, empathisch auf die Lebensrealität des anderen einzugehen.
Und uns Talente nehmen und uns Räume nehmen, in denen wir uns entdecken können. Was wäre denn ein praktischer Ansatz? Was können wir den Eltern, die uns jetzt zuhören, mitgeben?
Also, Element 1 ist Unterschiede mitdenken. Und das ist vielleicht banal, aber letztendlich lebt man doch selber in einer Blase, was ganz selbstverständlich entsteht, dass man sehr viel mit Menschen zu tun hat, die die eigenen Vielfaltsdimensionen haben, sei man weiß, Mittelschicht, deutschsprachig, Muttersprache, dass man eben nicht davon ausgeht, dass das praktisch der Rest der Welt auch so ist, sondern dass man sich bewusst ist, Menschen sprechen unterschiedliche Sprachen. Manche Menschen laufen auf zwei Beinen, manche Menschen sitzen im Rollstuhl, manche Menschen sind taub, manche Menschen haben weniger Geld als ich, aber die sind deswegen nicht gleich weniger wert. Dann sprachsensibler zu sein und Wertschätzung zeigen. Und sprachsensibel bedeutet zum Beispiel, dass man gewisse Worte nicht automatisch benutzt, dass man nicht Menschen, die man sieht, wenn sie schmalere Augen hat, einfach spontan sagt, das sind Chinesen. Das weiß man nicht. Das kann jemand sein, der aus Korea ist, aus Taiwan ist, aus irgendeinem anderen Land ist oder vielleicht in Deutschland aufgewachsen ist und nur ein asiatisches Elternteil hat. Also hier auch sensibler sein in den eigenen pauschalen Zuschreibungen. Und Element 3 bei der Erziehung natürlich, wenn das eigene Kind ausgrenzt, Gespräche und Sachinformationen geben. Das heißt, Kinder sind ja auch ständig in einem Bewertungsprozess, in der Sozialisation. Was ist das? Was bedeutet das? Welche Rolle hat wer? Wie darf ich sein als Junge? Wie darf ich sein als Mädchen? Und immer dann, wenn Kinder Sätze äußern, in denen schon so pauschale Zuschreibungen drinstecken, dass man das als Anlass nimmt, es richtig zu stellen und zu sagen, das und das macht man nicht, beziehungsweise es gibt Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe, aber es gibt jetzt keinen Grund, mit den Finger auf die zu zeigen. Und
also ist auch wieder zu benennen, das nehme ich auch nochmal tatsächlich mit. Es ist nicht zur Seite zu schieben, es ist nicht zu verschweigen.
Aber Sachinformationen dazu zu geben und jetzt nicht zu sagen, ja, die sind eben dümmer als wir, sondern das ist keine
das
Sachinformation,
ist ja
sondern dass man eben auch da das Ganze eben mit dem Credo im Hinterkopf dann auch richtig einordnet. Dann Element 4, wann und wie mit Kindern Unterschiede ansprechen. Element 4 ist insofern nochmal wichtig, weil selbstverständlich diese Gespräche ja sowieso kommen, dass man eben auch eine Bereitschaft hat, nicht alle sind so wie wir, aber wir sind auf keinen Fall besser oder schlechter. Das ist in der antirassistischen Erziehung ganz, ganz wichtig, weil weiße Kinder in der dominanten Gesellschaft, in der Dominanzgesellschaft wirklich lernen, sie seien was Besseres. Mhm. Und es ist ganz wichtig, ihnen das zu vermitteln, dass sie das eben nicht sind. Okay. Und dass man ihnen nicht durchgehen lässt, wenn sie andere in irgendeiner Form benachteiligen. Aber das ist nur die Hälfte des Weges.
Okay, das ist nur die Hälfte des Weges. Wir machen gleich weiter mit der anderen Hälfte. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Mutter eines schwarzen Mädchens auf mich zukommen würde und würde sagen, deine Tochter, dein Sohn hat das und das über mein Mädchen gesagt, dann kann ich mir vorstellen, dass bei vielen Eltern erstmal eine Abwehrverhalten dort wäre. Wie verhält man sich dann?
Es ist einer meiner wichtigen Beispiele in meinem Buch auch von einer Mutter, die genau das erlebt hat, dass ihre Tochter immer wieder Sprüche von einem gewissen Gruppe von Jungs bekam und die dann mutig war. Und das muss man einfach auch anerkennen in dem Moment, den Mut der Mutter, auf die andere Mutter zuzugehen oder Elternteil und dann einfach zu sagen, okay, hier ist scheinbar etwas, was mein Kind verinnerlicht hat, aber ich versuche vielleicht einfach mal hinzugehen und dann wirklich das Gespräch zu suchen. Idealerweise kommen dann die beiden Elternteile zusammen, sagen erst einmal, ich glaube, wir müssen hier darüber sprechen. Hier ist jemand, der fühlt sich sehr, sehr traurig, weil er etwas immer wieder erlebt und herausfinden, was steckt eigentlich dahinter. Also es geht nicht darum, irgendwie das andere Kind an den Pranger zu stellen, sondern erst mal rauszufinden, warum machst du das? Woran liegt das? Und dann aber auch, wenn man dann die Antworten hat, das Ganze eben nochmal klarzustellen, dass das vielleicht verletzend ist, dass es nicht okay ist. Und da wirklich auch die Rolle als Elternteil, als Vorbild auch zu nutzen, die richtige Botschaft rüberzubringen. Denn Kinder sind nicht per se böse, sondern sie nehmen was auf, sie wenden was an. Und unter Umständen muss es gar nicht wirkliche Abneigung sein, die da der Grund ist, sondern vielleicht einfach was Gruppendynamisches, was auf einer anderen Ebene vielleicht stattfindet.
Aber das eben aufzublättern und in der Begegnung dann auch zu thematisieren, sich selbst auch nochmal zu fragen, was setze ich vielleicht für Signale, ist dann nochmal ganz wichtig. Wie stärke ich mein Kind? Wie stärken wir Eltern? Empowerment für Kinder mit Rassismuserfahrung. Wo würdest du da ansetzen?
Zum ersten Mal möchte ich den Eltern Mut machen, dass sie nicht verzweifeln sollen. Also ich habe in meinen Trainings wahnsinnig oft auch Menschen, die einfach nah am Wasser gebaut sind, die völlig fertig sind, weil natürlich eine Verletzung an ihrem eigenen Kind auch eine Verletzung für sie ist. Also Schmerz ist, der auch bei ihnen ankommt. Und wichtig ist es, dass man das Selbstkonzept des Kindes stärkt. Ganz egal, welche Fähigkeiten oder welche Interessen es hat, dass man die fördert, dass das Kind sich eben nicht selber wahrnimmt, nur reduziert auf, ich bin das schwarze Kind, aber ich kann nicht, sondern ich habe auch meine Stärken und die Möglichkeit hat, auch Vorbilder zu erleben. Das Kind zu umgeben mit Bildern, mit Spielen, mit Büchern, mit Songs, mit Filmen, in denen es auch ein Gegenüber hat, also Helden sieht, die so sind wie es selbst.
Also diversitätssensible Bücher, Filme schauen, das, was du vorhin nochmal angesprochen hast, mit der Hautfarbe, mit der Religion, mit den Merkmalen, die dann zum jeweiligen Kind vielleicht mitgehören.
Genau, weil dadurch das Kind nicht denkt, ich bin anders, mit mir stimmt was nicht, ich bin nie sichtbar, ich bin nicht existent, sondern dass das Kind ganz früh merkt, ja, ich gehöre genauso zu Normalität wie jeder andere. Auch.
Die Ich-Identität zu stärken bei Kindern, das geht auch schon früh. Also das ist nochmal wichtig, dass wir das, glaube ich, nochmal benennen. Das fängt jetzt nicht erst im Teenageralter an. Ich weiß, du bist mal kilometerweit mit deiner Tochter gereist.
Stimmt.
Aufgrund der
Das war sehr, sehr schön. Ja, wir waren auf so einem Haarevent. Das war so toll. Und damals war das wirklich was Besonderes. Wir waren in einer riesigen Halle mit lauter Menschen, die alle dieselben Afrohaare hatten, wie sie selber, und das war ein empowernder Moment. Und das ist einem gar nicht so bewusst, wenn man selber blond und blauäugig ist, dann braucht man solche Räume auch nicht. Aber für jemand, der ein Merkmal hat, das nicht so viele haben, ist das schon ein wichtiger Moment, weil man da einfach mit sich selber in einen positiven Kontakt kommt und andere trifft, die vielleicht auch dieselben Erlebnisse haben, die man selber hat. Und das ist zum Beispiel auch, was ein Safer Space anbieten kann. Und das ist etwas, was ich auch Empowerment-Eltern an die Hand geben würde. Überlegt einmal, wo gibt es Räume, wo euer Kind sowas wie einen geschützteren Raum hat, wo es mit anderen zusammen sein kann, eine Selbstverständlichkeit hat oder wo es zumindest wirklich 100%iger Diskriminierungsschutz herrscht.
Okay, das ist wichtig. Allies sind auch nochmal wichtig?
Ja. Allies sind Menschen, die, ich möchte mal sagen, antirassistische Haltung haben und die zwar selber nicht unbedingt betroffen sein müssen, aber eine sehr, sehr klare Haltung haben und auch ihre Möglichkeiten nutzen, um rassistische Situationen zu verändern. Das sind Allies im weitesten Sinne.
Einen wichtigen Punkt noch, den du hast? Dann würde ich gleich nochmal rübergehen zu Empathieerziehung in unserem nächsten Gesprächsblock, den wir noch haben.
Es ist wichtig, eine emotionale Distanz zu rassistischen Äußerungen zu vermitteln. Denn
das kann ich mir schwer
vorstellen.
Das
ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Also wenn man eine Zuschreibung hört, schwarze Menschen haben ja sowieso kleinere Gehirne, ein Zitat von einem Biologielehrer im Unterricht, dann muss man ganz klar zu Hause sagen, also das, was dieser Lehrer da losgelassen hat. Das ist leider ein Teil einer rassistischen Wissenschaft, die auch existiert, die versucht zu belegen, es gäbe so etwas wie einen hierarchischen Baum, in der die weiße europäische Rasse in Anführungsstrichen die Königsrasse ist, die über allem anderen steht. Daher kommt das und das einfach nochmal einzuordnen ist ganz, ganz wichtig.
Also das müssen wir nochmal sagen, diesen Raum der Schule und der Kita bedarf, und das hast du ja ganz am Anfang der Sendung auch nochmal genannt, Erneuerung von Schulbüchern, auch immer nochmal wieder Überprüfung dessen, was Lehrer und Lehrerinnen äußern in Klassen, ja. Dass dieser Schutzraum auch ein Schutzraum für alle Kinder tatsächlich ist.
Schule kann kein Schutzraum sein. Es ist traurig, dass ich das sagen muss, aber
es ist kein Schutzraum. Mist, du hast es
gemerkt. Nein. Die Lehrer und Lehrerinnen, die haben eine wichtige Rolle, empowerment-orientiert zu arbeiten. Allen die Möglichkeit zu geben, in ihrer Vielfalt angenommen und akzeptiert zu sein. Diese sehr, sehr wichtige Aufgabe, die da geleistet wird. Aber ein safer Space in der Schule halte ich für eine Sache, die in sich nicht funktioniert. Mhm. Wenn jemand mir eine Note gibt...
Ist das eine Utopie oder ist das für dich?
Also ich habe mit vielen Empowerment-Trainer und Trainerinnen gesprochen. Die haben alle gesagt, in sich kann das kein Vertrauensraum sein, wo ich mich öffne, ohne Angst zu haben. Weil natürlich ein Lehrer und eine Lehrerin gibt mir am Ende eine Note. Und die Person kann nicht jemand sein, der ich mein Herz öffne und wo ich es funktioniert einfach nicht. Okay. Es muss außerschulisch sein. Es ist auch nicht traurig. Also Schule ist immer noch total wichtiger Ort. Lehrer und Lehrerinnen sind zentral.
Aber es sind eben auch viele Schmerzerfahrungen an diesem Ort. Das muss man natürlich sagen, weil Gesellschaft an diesem Ort zusammenkommt und die Wunden bleiben eben auch leider. Und es ist ein langer, langer Prozess, diese Wunden, wenn überhaupt, schließen zu können. Und wir sind heute im Gespräch mit Dr. Nkechi Madubuku und gleich reden wir über empathische Erziehung. Ja, da sind ja viele, die das leisten wollen und viele, die sich auch schon auf den Weg gemacht haben. Und du hast noch eine Liste mit den Erziehungswünschen.
Ich kann nur sagen, wer sein Kind empathisch erziehen möchte, der sollte auf jeden Fall bei sich selber beginnen. Aber ich habe auch in meinem Buch so verschiedene Sachen nochmal rauskristallisiert, die vielleicht so eine Art Checkliste sind.
Okay. Und lass uns mal gucken auf die Checkliste. Zwei, drei Punkte.
Genau, zwei, drei Punkte. Also erst einmal natürlich sich selbst zu reflektieren über die eigenen Vorurteile und die eigenen Stereotype, die man so im Kopf hat. Was denke ich pauschal, wenn ich einen schwarzen Menschen sehe, wenn ich einen arabisch gelesenen Menschen sehe, wenn ich jemanden sehe, den ich als Muslim einordne? Was kommen da an Eigenschaften, Verhaltensweisen, die ich erwarte automatisch nur aufgrund dieser Zugehörigkeit?
Bei jüdischen Kindern, bei Kindern mit körperlichen Einschränkungen, bei Kindern aus einer Flüchtlingsfamilie. Also es gibt viele, viele Punkte.
Genau. Dann eben auch mit Kindern über Diskriminierung, Vorurteile sprechen und auch gemeinsam anschauen, wo finden eigentlich Vorurteile statt und da auch ins Gespräch gehen mit den Kindern, warum das eigentlich doof ist und auch über Fairness sprechen, darüber sprechen, wie Dinge sich anfühlen, wenn man reduziert wird und wie verletzend Worte sein können. Also eine sensible Sprache zu sein, aber auch selber sie auch anzuwenden. Und dadurch fördern sie empathisches Denken. Seien Sie wählerisch mit Spielsachen, Medien, Büchern, die Ihr Kind umgibt. Schauen Sie genau, was gebe ich meinem Kind da eigentlich an die Hand und wie gestaltet es seine Vorstellung von der Welt auf der Basis von diesen Büchern. Aber, und das möchte ich nochmal ganz stark betonen, ihr eigenes Verhalten ist zentral wichtig als Orientierungspunkt, wie das Kind sich verhält. Denn man unterschätzt sehr, dass man alles Mögliche Nettes sagen kann. Wenn man sich aber genau gegenteilig verhält, dann wird das Kind das Verhalten lernen und nicht das, was sie gesagt haben.
Und das haben wir vorhin nochmal gesagt, dass eben Worte wichtig sind, aber nicht nur, auch darauf nochmal achten. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio und wünsche dir noch einen fantastischen Sonntag.
Hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche auch einen schönen Sonntag. Tschüss.
Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Wenn ihr mehr erfahren wollt über Erziehung zur Vielfalt und Diversität, zum Beispiel wie lernen Lehrende mit unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen im Klassenzimmer umzugehen, interkulturelle Kompetenz soll Ihnen dabei helfen. Dann hört doch mal rein in die ARD-Audiothek, zum Beispiel bei SWR 2 Wissen.